Ah, Bruder Klose hat die Zeitung dagelassen. Schauen wir doch mal rein, was da noch alles drin steht. Ein großer Prostitutionsring kurz vor der Zerschlagung. Sachen gibt's. Offensichtlich reicht der Einfluss sogar bis in den Stadtrat. Das mag man doch nicht glauben. Die Politik mischt da mischt. Viele Politiker sind tatsächlich verwickelt. Na, Sachen gibt's. Und das bei uns, in unserer Stadt? Bruder Klose hat uns ja gerade das wilde Tier, das gescheiterte politische System dieser Welt, etwas näher gebracht. Was, wenn wir jetzt auf der Titelseite unserer Zeitung vor dieser großen Schlagzeile stehen? Ein groß angelegter Prostitutionsring wird hier auch vor uns gewarnt. Politiker sind darin verwickelt. Das sind doch wirklich Dinge, die uns innerlich bewegen, wo wir sagen, ja, wen können wir denn da noch vertrauen? Vielleicht erweckt es sogar ein innerer Abscheu in uns. Und wir können uns das gar nicht vorstellen, dass das bei uns der Fall sein soll. In der Offenbarung werden wir aber auch vor einer solchen Gefahr gewarnt. Babylon die Große, die Mutter der Huren, spielt die Hauptrolle und begeht Hurerei mit den Königen der Erde, wird hier gesagt. Und das möchten wir doch mal direkt aus unserer Bibel nachlesen. In Offenbarung Kapitel 17, in den Versen 1, 2 und 5 finden wir diese Warnung. Offenbarung Kapitel 17, 1, 2 und 5 möchten wir mal gemeinsam lesen. Da heißt es, und einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir, indem er sprach, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die auf vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Hurerei begingen, während die, welche die Erde bewohnen, mit dem Wein ihrer Hurerei trunken gemacht wurden. Und im Vers 5, und auf ihre Stirn war ein Name geschrieben, ein Geheimnis. Babylon die Große, die Mutter der Huren und der abscheulichen Dinge der Erde. Später werden wir noch ein drittes Element dieser Welt unter die Lupe nehmen, die reisenden Kaufleute. Das zweite Element muss daher religiöser Natur sein. Wenn wir etwas weiter gucken, in Offenbarung Kapitel 18, Vers 23, wird uns da ein sehr wichtiger Hinweis gegeben auf diese Person. Offenbarung 18, Vers 23, hier heißt es nämlich, und kein Licht einer Lampe wird je wieder in dir leuchten, und keine Stimme eines Bräutigams und einer Braut wird je wieder in dir gehört werden. Denn deine reisenden Kaufleute waren die Männer vom obersten Rang auf der Erde, denn durch deine spiritistischen Bräuche wurden alle Nationen irregeführt. Zwei wichtige Punkte, die hier erwähnt werden und die uns helfen, diese große Hure zu identifizieren. Das eine war, es wird nicht mehr die Stimme eines Bräutigams oder einer Braut in ihr zu hören sein. Geht ganz klar in die religiöse Richtung. Und der zweite Aspekt war gewesen, dass hier Bräuche erwähnt worden sind, nämlich weiter unten im 23, ihre spiritistischen Bräuche wurden alle Nationen irregeführt. Wir können daher ganz klar sagen, dass es sich hier um ein religiöses System handeln muss, nämlich um das Weltreich der falschen Religion. Warum vergleicht aber Jehova hier jetzt dieses Weltreich der falschen Religion mit einer Hure? Jakobus Kapitel 4, Vers 4 gibt uns da einen Hinweis, wenn Jakobus uns hier zeigt oder Paulus uns hier zeigt, dass diejenigen, die angeben, Jehova zum Freund zu haben, aber auch die Welt sich zu Freunden machen möchten, als Ehebrecher bezeichnet werden. Und in Offenbarung 18, Vers 3, wir haben es ja noch aufgeschlagen, heißt es, dass die Könige der Erde haben Hurerei mit ihr begangen. Sie wird also mit einer Hure verglichen, weil sie sich die falsche Religion in die Politik einmischt und somit geistige Hurerei begeht. Diese große Hure hat durch ihre Einmischung in die Politik unsagbares Leid über die Menschen gebracht. Betrachten wir zum Beispiel, wie es möglich war, dass Hitler in Deutschland an die Macht kam. Unangenehme Tatsachen, die einige am liebsten aus den Geschichtsbüchern ausmerzen würden. Der 20. Juli 1933 war der Tag, an dem Kardinal Pazzelli, später Papst Pius XII., in Rom das Konkordat des Vatikans mit dem nationalsozialistischen Deutschland unterzeichnete. Franz von Papen unterzeichnete diese Urkunde als Hitlers Vertreter und Pazzelli verlieh vom Papen ein hohes päpstliches Ehrenzeichen, nämlich das Großkreuz des Piusordens. Tibor Kövis schreibt diesbezüglich in seinem Buch Satan in Top Hat: Das Konkordat bedeutete für Hitler einen großen Sieg. Es war die erste moralische Unterstützung, die er von der Außenwelt erhielt, und zwar aus höchster Quelle. Es ist klar, zwar protestierten eine Handvoll Priester und Nonnen gegen Hitlers Gräueltaten und sie litten auch dafür, aber der Vatikan und die katholische Kirche sowie ihr Herr von Geistlichen haben die Nazi-Tyrannei aktiv oder passiv unterstützt. Machen wir ein zweites Beispiel. Wir gehen noch etwas weiter zurück in der Geschichte. Am 2. Januar 1919 war auf der Titelseite des San Francisco Chronicle die Schlagzeile zu lesen: Papst plädiert für die Annahme des Völkerbundes Wilsons. Am 16. Oktober 1919 legte man dem amerikanischen Senat eine von 14.450 Geistlichen führender Religionen unterzeichnete Petition vor, in der sie ihn aufforderten, den Pariser Friedensvertrag, der die Völkerbundsatzung enthält, zu ratifizieren. Obwohl jetzt der amerikanische Senat den Vertrag nicht ratifizierte, fuhr die Geistlichkeit der Christenheit fort, für den Völkerbund einzutreten. Ein Jahr später war es dann soweit und der Völkerbund trat in Kraft. Und interessant ist, was in diesem Moment denn auch von kirchlicher Seite passierte. In einer Nachrichtenmeldung vom 15. November 1920 hieß es: Die erste Völkerbundversammlung wurde um 11 Uhr heute Morgen durch das Läuten aller Kirchenglocken in Genf eröffnet. Wir können also sehen, inwieweit hier die Verquickung vorhanden war. Und die Religion ging noch weiter, indem sie die wahren Anbeter Jehovas versuchten zu unterdrücken und letztendlich auch zu beseitigen. Man erkennt also deutlich, dass sie sich auch als ein Feind der wahren Anbetung darstellte. Und so heißt es in Offenbarung 17, Vers 6 auch, dass in ihr das Blut der Heiligen und das Blut der Zeugen Jesu zu finden war. Und in Offenbarung 19, 1 und 2 heißt es: Nach diesen Dingen hörte ich etwas, was wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel war. Sie sprachen: Preiset Jah, die Rettung und die Herrlichkeit und die Macht gehört unserem Gott. Denn seine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Denn er hat das Gericht an der großen Hure vollzogen, die Erde mit ihrer Hurerei verdarb. Und jetzt kommt es: Und er hat das Blut seiner Sklaven in ihrer Hand gerecht. So also wie für Jehova die falsche Anbetung etwas absolut Abscheuliches ist, so sollte es auch für uns der Fall sein. Daher widerlegen wir ja auch die babylonischen Lehren gestützt auf die Bibel. Doch sind wir uns auch darüber im Klaren, wie weit das babylonische Denken und Handeln die Menschen heute beeinflusst und auch uns beeinflussen kann? Besonders bemerkenswert ist, dass von der Sprache, die Gott seinen Dienern gibt, gesagt wird, dass sie rein sei. Diese Sprache lässt keine Lügen, keine Täuschung und keine verschlagene Zunge zu. Wer sie spricht, muss stets die Wahrheit reden. Da wir Jehova gemeinsam mit dem Gesalbten der keuschen Brautklasse anbieten, müssen wir uns dessen bewusst sein, dass der Einflussbereich Babylons über Anbetungsstätten und falsche Lehren weit hinausgeht. Daher möchten wir jetzt drei Bereiche uns angucken, die uns das alles auch verdeutlichen sollen. Und der erste Bereich, den wir uns anschauen werden, sind Feste und Bräuche. Beliebte Feiertage und deren vorherrschender Geist werden vor allem durch die falsche Religion gefördert. Im ersten Jahrhundert bildeten die Apostel noch ein Bollwerk gegen diesen Abfall. Doch nach ihrem Tod übernahmen sogenannte Christen, die keine Liebe zur Wahrheit hatten, leider heidnische Feste und Feiertage. Heftet ihnen sozusagen ein christliches Etikett an und setzten diese auch durch. Nimmt man einige davon jetzt genauer unter die Lupe, fällt einem auf, wie sehr darin der Geist der Welt und nicht der Geist Gottes zum Tragen kommt. Zwei dieser Feste wollen wir uns etwas genauer anschauen. Das eine ist Hochzeitsfeiern und das zweite sind Geburtstagsfeiern. Also selbst bei Hochzeiten muss man Acht geben, welche Bräuche jetzt babylonischen Ursprungs sind, die sich da leicht so eingeschlichen haben. Hochzeitsbräuche sind klar von Land zu Land verschieden. Manche scheinen auch auf den ersten Blick vielleicht unbedenklich, wurzeln aber in babylonischen Sitten und Gebräuche, die dem Hochzeitspaar oder den Gästen Glück bringen sollen. Ein solcher Brauch ist zum Beispiel das Werfen von Reis oder auch ersatzweise von Konfetti oder anderem. Diese Tradition beruht wahrscheinlich auf dem Glauben, man könne Geister durch Nahrungsmittel besänftigen und sie davon abhalten, dem Brautpaar Böses zu tun. Außerdem ist der mystische Zusammenhang zwischen Reis und Fruchtbarkeit, Glück und Langlebigkeit seit jeher bekannt. Alle, die jetzt in Gottes Liebe bleiben möchten, werden mit solchen unreinen Bräuchen logischerweise nichts zu tun haben und sich genau überlegen, inwieweit sie ihre Hochzeitsfeierlichkeiten gestalten. Falls du daher eine Hochzeit planst, vergiss nicht, Jehova möchte, dass du auf diesen großen Tag immer gern und ohne Bedauern zurückschauen kannst. Deswegen sollten wir uns vorher ein paar Gedanken darüber machen. Die zweite Feier, Geburtstagsfeiern, sind ganz klar heidnischen Ursprungs. Demut, Bescheidenheit und der Wunsch, Jehova zu ehren, verbietet es einem Menschen, höher von sich zu achten, wie dies angemessen ist. Unser Leben kommt ganz klar von Jehova und deswegen möchten wir ihm auch diese Ehre zukommen lassen. Die Geburt eines Kindes war schon immer ein Grund großer Freude, ohne Frage. Dennoch wird in der Bibel mit keiner Silbe erwähnt, dass man den Geburtstag eines Dieners Gottes gefeiert hat. Im Frühchristentum wurde der Geburtstag für heidnische Sitten gehalten, so heißt es im Wörterbuch der deutschen Volkskunde. Außerdem sind Geburtstage seit eh und je eng mit Astrologie und Horoskopen verknüpft. Gottes Diener in alter Zeit lehnten Geburtstagsbräuche allerdings nicht nur wegen ihres heidnischen und spiritistischen Ursprungs ab, sondern wohl auch aus einem anderen Prinzip. Welchem? Diese bescheidenen Menschen hielten sich nicht für etwas Besonderes, dass sie ihre Geburt gefeiert hätten, stattdessen gaben sie Jehova die Ehre und waren ihm für das kostbare Geschenk des Lebens sehr dankbar. In Prediger 7, Vers 1 heißt es daher, ein Name ist besser als gutes Öl und der Tag des Todes als der Tag, an dem man geboren wird. Unser Name, also unser guter Ruf bei Jehova, den wir uns erworben haben durch unser Leben und unser treuer Dienst, ist viel mehr wert wie der Tag, an dem wir geboren worden sind. Nehmen wir einen zweiten Aspekt, sittliche Normen. Die Geschichte zeigt klar, die falsche Religion billigt das unsittliche Verhalten ihrer Mitglieder und auch ihrer Geistlichkeiten, wie wir in letzter Zeit gesehen haben. Wir müssen uns daher sorgfältig fernhalten von dieser freizügigen Denkweise der Lehren Babylons, denn sie fördert den moralischen Verfall. In einigen katholischen Ländern Südamerikas ist es üblich, dass Paare unverheiratet zusammenleben. Und in Nordamerika schrieb sogar ein Monsieur einen Leitartikel mit dem Thema »Legalisier die Prostitution, es ist die heilige Lösung«. Philadelphia Daily News war das zu lesen. Man betrachte auch einmal die Zustände in einigen protestantischen Ländern, wo Partnertausch, vorehelicher Geschlechtsverkehr, Ehe ohne Trauschein absolut an der Tagesordnung sind. Zu Recht fordert die Bibel die Menschen überall daher auf, geht aus ihr hinaus, wenn ihr nicht teilhaben wollt an ihren Sünden. Wie geht man aus Großbabylon hinaus? Dazu reicht es nicht, sich von der falschen Religion zu trennen. Um beharrlich zu wachen, ist es wichtig, dass unsere Handlungsweise und unsere inneren Wünsche davon zeugen, dass wir uns in jeder Hinsicht von Babylon der Großen getrennt halten. Biblische Normen dürfen wir nicht verwässern, um uns den üblichen Lebensstil anzupassen, sondern Jehovas Gesetze ändern sich nicht. Das sollte uns immer klar sein. Kommen wir zum dritten Aspekt, die richtige Einstellung zu unserem Dienst. Ja, die falsche Religion, die spottet über den Dienst von Haus zu Haus und sagt, er wäre unnötig und primitiv. Babylon erwartet hochmütig, dass man zu ihren prunkvollen Anbetungsstätten hinkommt und versucht nicht, wie Jesus, die Menschen zu erreichen, denn das erfordert Demut. Ein vertrauter Anblick, den wir auch in unserem Land und in jedem Land auf der Erde kennen. Zwei gut gekleidete Personen gehen auf ein Haus zu, um mit dem Bewohner kurz über einen biblischen Gedanken in Verbindung mit Gottes Königreich zu sprechen. Zeigt jemand Interesse, bieten sie wahrscheinlich biblischen Lesestoff oder eine kostenlose Bibelbetrachtung an. Dann gehen sie zum nächsten Haus. Wenn wir uns in dieser Tätigkeit beteiligen, sind wir auch bestimmt schon oft selber als Zeugen Jehovas erkannt worden, ohne dass wir überhaupt ein Wort gesagt haben. Die Verkündigung von Haus zu Haus ist absolut biblisch fundiert. In der Bibel wird ausdrücklich erwähnt, dass die Apostel von Haus zu Haus gingen. So zum Beispiel in Apostelgeschichte 5, Vers 42, wo es heißt, jeden Tag fuhren sie im Tempel und von Haus zu Haus ununterbrochen fort zu lehren und die gute Botschaft über den Christus Jesus zu verkündigen. Wir sollten uns auf keinen Fall davon abschrecken lassen, dass unser Dienst vielleicht unpopulär ist. Viele nehmen zwar an kurzen Gottesdiensten teil, leben aber für das, was ihnen Spaß macht, meistens für die Entspannung. 1. Timotheus 4, Vers 8 gibt uns aber einen klaren Hinweis. Und auch den möchten wir gemeinsam mal nachlesen. 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 8. Und den möchten wir beherzigen. Da heißt es nämlich: Denn die Leibesübung ist zu wenigem nützlich. Gottergebenheit ist aber für alle Dinge nützlich, da sie eine Verheißung auf gegenwärtiges und künftiges Leben hat. Daher tun wir unsere Entspannung auch den richtigen Stellenwert einordnen. Können wir in eine ähnliche Handlungsweise abrutschen, wie wir das gerade betrachtet haben? Oder leben wir für die Theokratie voll und ganz? Viele Anhänger Babylons denken kaum über ihr Aussehen nach, wenn sie zu ihrer Anbetungsstätte gehen. Wer allerdings Jehova ausschließlich ergeben ist, achtet darauf, sauber und würdig gekleidet zu sein. So wie ihr das heute ja auch getan habt, wenn ich von hier runter gucke. Wie sich jemand anzieht und wie er seinen Körper pflegt, zeigt allerhand darüber aus, wessen Geistes Kind er ist. Als Diener Jehovas möchten wir ohne Frage gut aussehen, also sauber, gepflegt, geschmackvoll und zum Anlass passend angezogen. An unserem Äußeren sollte man immer sehen können, dass wir, egal ob Mann oder Frau, bescheiden sind und einen gesunden Sinn haben. Und all das zusammen mit guten Werken gehört einfach dazu, wenn man Gott verehren möchte. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass unsere Aufmachung beeinflussen kann, wie jetzt andere über den wahren Glauben denken. Besonders wichtig ist ein gepflegtes Äußeres und eine Gütehygiene im Predigtdienst und in der Zusammenkunft. Daher möchten wir uns jetzt mal eine Szene angucken, wo ein Ältester nach dem Bezirkskongress sich mit seiner Familie noch fertig macht, um noch essen zu gehen, und sie haben auch einen jungen Bruder dazu eingeladen.
Na, seid ihr fertig?
Also von mir aus kann es losgehen.
Wir warten noch auf Nerojan und dann können wir endlich essen gehen. Joshua, da auf dem Tisch liegt noch deine Plakette. Mach sie doch bitte wieder ran, bevor wir gehen.
Ach, da kommt er ja schon.
Servus.
Hallo Nerojan. Grüß dich, schön, dass du da bist. Ich sehe, du hast dich umgezogen. Schön, dass du deine Plakette noch dran hast. Wo willst du denn heute Abend noch hin?
Ich gehe nachher noch mit, also ich gehe erstmal mit euch essen, nachher gehe ich noch mit ein paar Kumpels aus.
Auf ein Wort, Nerojan.
Okay.
Wenn du dann mit uns essen gehen willst, ist dir heute aufgefallen, an was unsere Brüder und Schwestern zu erkennen waren, als du ins Stadion gefahren bist?
Ja, natürlich, an der Plakette hier.
Richtig, aber nicht nur daran. Meistens konnten wir schon von Weitem erkennen, wer unsere Brüder sind und wer nicht. Und natürlich war es auch an ihrer Kleidung zu erkennen. Und nicht nur uns ist das aufgefallen, sondern auch einigen anderen. Vor allen Dingen hast du gesehen, wie uns manche ganz verstohlen in der U-Bahn angeschaut haben.
Ja klar, die haben versucht, unsere Plaketten zu lesen.
Richtig. Wahrscheinlich haben sie sich gefragt, wer wir sind und was wir hier wollen. Unser Erscheinungsbild hat einen sehr großen Einfluss darauf, wie andere über uns denken, und das verbinden sie auch mit ihrer Ansicht über unseren Glauben. Deswegen ist es für uns ganz wichtig, dass wir durch unser Äußeres ein gutes Bild auf Jehova werfen. Weißt du, die Menschen, die beobachten uns nicht nur im Stadion, sondern auch wenn wir anreisen, wenn wir abreisen und in unserer Freizeit. Deswegen wäre es gut, wenn wir auch in dieser Zeit unsere gute Kleidung anbehalten und unsere Plaketten tragen. Und du weißt ja, uns haben schon manche über unser gutes Äußeres gelobt und es hat ein gutes Zeugnis gegeben. Weißt du, Nerojan, wenn du jemanden freundlich anlächelst, dann wirkst du auf andere anziehend. Und wir repräsentieren ja Jehova und seine Organisation. Wir können also durch unsere Kleidung dazu beitragen, dass wir durch unser Äußeres zeigen, dass die wahre Anbetung anziehend ist.
Ja, Tobi, ich habe es verstanden. Also ich gehe mal kurz mich nochmal umziehen.
So viel Zeit haben wir auf jeden Fall noch.
Ja, man muss wirklich in vielen Bereichen achtsam sein, um vom Babylon der Großen nicht in irgendwelcher Art beeinflusst zu werden. Drei haben wir erwähnt. Wir müssen uns fernhalten von ihren gottentehrenden Bräuchen und Gewohnheiten. Zweitens, wir dürfen uns nicht auf ihren moralischen Tiefstand ziehen lassen. Und drittens, wir müssen die richtige Einstellung zu unserem Dienst, unserer äußeren Erscheinung eingeschlossen, bewahren, denn der Wunsch, Jehova eine Freude zu bereiten, ist ein starker Antrieb, sich von Babylons Einflüssen fernzuhalten. Und deswegen möchten wir nochmal Offenbarung Kapitel 18, Vers 4 uns anschauen. Offenbarung Kapitel 18, Vers 4. Da wird uns nämlich nochmal gesagt: Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Geht aus ihr hinaus, mein Volk, wenn ihr nicht mit ihr teilhaben wollt an ihren Sünden und wenn ihr nicht einen Teil ihrer Plagen empfangen wollt. Wir möchten von ihren Plagen verschont bleiben. Die politischen und religiösen Elemente sind nur zwei der Gefahren, auf die in der Offenbarung verwiesen wird. Es gibt noch ein drittes Element, das es auf uns abgesehen hat. Deshalb möchten wir aufmerksam zuhören, wenn Bruder Manfred Kopp den Vortrag hält, uns nicht beschmutzen lassen von den reißenden Kaufleuten.